Persönlich geprägt hat mich im Moment mit einer Schülerin, die Mathe-Hilfe brauchte, weil sie die Vokabel Dachrinne nicht kannte und dann an der mathematischen Herausforderung gescheitert ist, das auszurechnen, weil sie nicht wusste, was will diese Textaufgabe von mir. Ich würde nämlich sagen, dass der Föderalismus ja an sich gar nicht das Problem darstellt, sondern diese deutsche Haltung, Dinge auszuprobieren und zu erkennen, dass andere Dinge vielleicht besser laufen. Ich möchte nicht in dieser Welt gerade nochmal mit dem Druck, der bei Social Media ist, aufwachsen und ziehe meinen Hut vor dieser ganzen Generation, dass sie es irgendwie managen.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihm.
Bildung ist für viele zugänglicher geworden. Mehr Kinder gehen heute aufs Gymnasium als früher. Immer mehr Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien machen Abitur und studieren. Und es gibt mehr Studienanfänger als neue Azubis. Aber das heißt nicht automatisch, dass Bildung gerechter geworden ist. Wenn wir über Bildungsgerechtigkeit und Potenzialentfaltung sprechen, müssen wir vor allem auch immer auf die veränderte Schülerinnenschaft schauen. Es gibt unterschiedliche Sprachen, familiäre Hintergründe, Lebensrealitäten und auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und genau das stellt Schulen heute vor enorme Herausforderungen. Die Frage ist, was muss unser Bildungssystem anders machen? Education Wise, eine NGO, die genau daran arbeitet, Julian Michels ist Teil davon und heute mein Gast bei Zeugnis Zukunft. Herzlich willkommen, lieber Julian.
Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Mittag schon. Ja, hi.
Julian, du wolltest ja ursprünglich einmal Lehrer werden und hast, wenn ich richtig informiert bin, auch ein Lehramtsstudium für Englisch und Biologie begonnen und bist dann am Ende des Tages im sozialen Bereich gelandet. Wie kam es dazu?
Es war wie so eine Offenbarung, die ich im Studium hatte. Ich habe bei uns in Bochum studiert und da gab es natürlich das Modul, sich auch mit den Bildungswissenschaften auseinanderzusetzen. Und es ging um die Frage von Arbeiterkindern und deren Bildungsweg. Und ich habe in der Literatur ein bisschen gewälzt und recherchiert und dann so einen Textmoment gehabt, der mich irgendwie so von den Socken gehauen hat, weil es darum ging, Menschen aus bildungsfernen oder hochschulfernen Familien tendieren dazu, in der Gastronomie zu arbeiten. Sie tendieren dazu, keine Vorbilder zu haben. Sie landen in dem Bildungsbereich und ich fühlte mich so ertappt auf einmal. Auch diese Schwierigkeit, die man dann im Studium hat. Und auf einmal war das so ein Aha-Moment im Sinne von, bin ich eigentlich hier richtig? Ist es das, was ich machen wollte? Und so kam es eigentlich, dass die Initialzündung war, zu hinterfragen, möchte ich eigentlich ins System gehen oder was möchte ich eigentlich machen? Und final war es dann ein Dozent an der Uni, der mir gesagt hat, dass ich vielleicht auch außerhalb des Schulsystems wirken kann. Und so kam es, dass ich dann auch tatsächlich nicht ins Referendariat gegangen bin, sondern eigentlich direkt in den gemeinnützigen Bereich.
Du bist jetzt bei Education Y. Was genau macht ihr dort und was ist deine Aufgabe als Co-Leiter des Programms Brennpunkt Bildung?
Ja, Education Y existiert ja schon seit einer langen Zeit. 20 Jahre haben wir auf dem Buckel als Verein und ursprünglich kam es aus der Idee des Buddy-Programms und der Buddy-Idee und da stand Partizipation ganz hoch im Kurs, dass Jugendliche bestärkt werden, Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Ideen und die eigenen Projekte. Und aus dieser Idee wuchs dann eine DNA eines Vereins von Teilhabe, von Bildungsgerechtigkeit, die Education Y jetzt mit einem sehr großen Portfolio abdeckt. Wir bespielen alles von frühkindlicher Bildung, Transformation, Schule und auch Digitalisierung und Demokratiebildung. Und das Team Brennpunkt Bildung und beziehungsweise das, was wir gerade machen, sollte vor allem auch nochmal den Schwerpunkt auf herausgeforderte Lage setzen. Das heißt, gerade dort, wo Schulen besonders viele Herausforderungen gleichzeitig haben, nochmal mehr Ressourcen reingeben und auch sich trauen, dort Transformationsprozesse in die Wege zu leiten. Wir merken einfach, dass, wenn wir uns den Schulpreis anschauen, dass meistens Schulen sind, die sich diese Transformation leisten können. Und wir glauben, dass aber auch Schulen aus der herausgeforderten Lage in den sogenannten Brennpunkten wahnsinnig tolle Arbeit leisten und da wollen wir auch ein Augenmerk drauf legen.
Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema Bildungsgerechtigkeit. Wir haben vor einigen Monaten eine Veranstaltung in Dortmund gemacht, das heißt Klett Bildungsdialog. Da laden wir Schulleitungen und Lehrkräfte ein und wir haben das Ganze zum Thema Superdiversität gemacht. Wir hatten da das Keynote-Speaker Aladin El-Malfalani, der gesagt hat, dass 50% der Schülerinnen in Deutschland die Erwartungen des Bildungssystems nicht erfüllen können. Was bedeutet das eigentlich für Schulen?
Für Schulen heißt das, dass vor allem wir die Erwartungen und Curricula, die wir mal vor Jahrzehnten in Stein gegossen haben, einfach dem Realitätscheck aktuell einfach nicht standhalten. Wir reden von vernachlässigten Kompetenzerwerb oder auch von Herausforderungen, die zusätzlich kommen. Ich war 2 Jahre an der Hauptschule und da muss man sagen, es gibt einfach noch mehr Herausforderungen im Bereich der Unterstützung auch im Elternhaus oder die Krisen, die die Kinder erleben, wenn Kinder mit traumatischen Erfahrungen in die Schule kommen. Das kann ein fachliches Curriculum nicht abdecken und man ist dann meistens mit einem Defizit im System und da muss man einfach merken, dass wir den Kindern, den Lehrkräften und uns als Gesellschaft da gerade nicht gerecht werden, zu überlegen, braucht es da hier noch so ein sehr striktes Modell von fachlichen Kompetenzen, die wir noch anlegen. Und letztendlich sind es einfach ganz viele Biografien von jungen Menschen, die wahnsinnig viel leisten. Da stecken so viele Talente in dem System, wo Jugendliche zu Hause unterstützen, mehrere Sprachen sprechen, sich auch ehrenamtlich engagieren und dann aber vielleicht aufgrund der Tatsache, dass sie Deutsch nicht als Muttersprache haben, da aber ein Manko haben. Persönlich geprägt hat mich im Moment mit einer Schülerin, die Mathe-Hilfe brauchte, weil sie die Vokabel Dachrinne nicht kannte und dann an der mathematischen Herausforderung gescheitert ist, das auszurechnen, weil sie nicht wusste, was will diese Textaufgabe von mir. Und das sind alles Dinge, wo es die Frage ist, braucht es das oder braucht es auch für eine Erneuerung in der Frage von, wie gehen wir eigentlich mit diesen Jugendlichen um?
Jetzt hast du zwei zentrale Themen schon angesprochen. Zum einen die Kluft zwischen Anspruch und Realität und auf der anderen Seite auch die veränderte Schülerinnenschaft. Du bist ja regelmäßig in Schulen unterwegs und es gibt da so ein geflügeltes Wort, nämlich Superdiversität, über das wir viel diskutieren die letzten Jahre. Wie erlebst du diese Superdiversität in Schulen?
Man kann es ja sogar fast noch ein bisschen komplizierter machen, wenn man möchte. Eigentlich ist Superdiversität und auch das, worüber Alan entspricht, den Versuch, die Kinder als Individuen wahrzunehmen und sich zu fragen, mit welchen persönlichen Themen kommen die im Schnitt 25 bis 30 Kinder, die vor mir sitzen, eigentlich in dieser Klasse an und zu erkennen, dass diese Schubladen von einer homogenen Klasse einfach nicht mehr funktionieren und greifen. Und ich würde das einfach auch gerne nicht auch ein bisschen loslösen von dem Thema des Migrationshintergrundes. Der Begriff der Neurodiversität ist genauso eine weitere Ebene zu herauszufinden, welche Lerntypen habe ich eigentlich vor mir sitzen, mit welchen Profilen sind die Kinder da und das ist natürlich erschlagend in einem System, wo wir erwarten, dass eine Lehrkraft sich diese Zeit nehmen kann für all diese einzelnen Personen, die Eltern natürlich auch erwarten, mein Kind soll es natürlich am besten haben und dann einfach zu erkennen, dass unser System da wenig Antworten hat, wie man eigentlich diese Bindifferenzierung, die ja nichts Neues ist, schon Bindifferenzierung ist ein Schlagbegriff schon von Anno Dato, aber wie kriegen wir es wirklich hin und da fehlt es einfach noch an wirklich guten Konzepten, die systemisch verankert sind.
Bevor wir in die Lösung kommen, vielleicht noch ein paar Zahlen, die die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, glaube ich, recht gut beschreiben. Mehr als ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland hat eine Einwanderungsgeschichte, Tendenz steigend. 74% der Menschen, die in Deutschland keinen Schulabschluss machen, stammen aus Familien mit Migrationserfahrung und 42% dieser Kinder sind von Armut gefährdet. Mit Blick auf diese Zahlen und deine Erfahrungen, die du hast, was fehlt unseren Schulen momentan, um wirklich allen Schülerinnen und Schülern gleichermaßen gerecht werden zu können?
Das ist eine super relevante Frage und ich glaube, das System kann sie am besten beantworten. Es ist nicht so, dass wir zum ersten Mal dieser Herausforderung stehen. Personelle Ressourcen ist, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte, die Lehrkräfte selbst erstmal erwähnen würden und die ich auch aus eigener Erfahrung gemacht habe. Wir haben einfach die Frage, wie viele Ressourcen geben wir ins System hinein und unter diesem großen Begriff der personellen Ressourcen könnte man auch einfach sagen, dass auch zum Beispiel die Anstellungsverhältnisse von SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen an Schulen auch häufig ein Thema sind. Gibt es davon genug? Ist der schulpsychologische Dienst für alle zugreifbar? Braucht es vielleicht eine Doppelspitze bei einer Schulleitung zur Entlastung der kaufmännischen Arbeiten? Also das sind alles Antworten, die gar nicht von mir kommen, sondern die einfach schon im System drin sind. Es ist eigentlich manchmal die Frage, obwohl so viel Wissen im Raum ist, was Lösungen sind, trotzdem so wenig gehandelt wird oder es umgesetzt wird. Und dann sind wir natürlich auch auf einer politischen Ebene. Und das sollte für uns einmal bewusst werden, wie wichtig es für uns ist, da politisch aktiver zu werden, uns auch zu fordern. Wir brauchen Reformen und dann aber auch die Politiker zu unterstützen, die mutige Reformen angehen.
Jetzt hast du gesagt, wir brauchen Reformen. Jetzt ist ja eins der Herausforderungen tatsächlich auch der Bildungsföderalismus, weil es ist am Ende auch eine strukturelle Frage. Es macht zum Beispiel einen Unterschied, in welchem Bundesland, welcher Region oder auch welchem Stadtteil ein Kind zur Schule geht. In Berlin und Brandenburg ist die Chancengleichheit deutlich stärker ausgeprägt als in Bayern. Soll heißen, dass Kinder in Bayern aus benachteiligten Familien es viel schwieriger haben, aufs Gymnasium zu gehen. Das zeigen Zahlen des IFO-Instituts. Wenn du sagst, wir brauchen Reformen und wir brauchen mutige Politikerinnen, die diese Reformen auch anpacken, gibt es sowas wie eine Bildungsreform überhaupt in Deutschland? Oder ist das die Herausforderung, dass wir eigentlich 16 Mal Reformen brauchen und 16 Mal mutige Politikerinnen, die diese Reformen dann auch am Boden bringen?
Ich möchte jetzt gar nicht anfangen mit so einem bekannten Politiker-Bashing, dass man sagen kann, die da oben, die Kulturministerkonferenz, die versäumt ist. Es gibt ja sehr viele Versuche, mal hervorzuheben, dass auch Veränderungen angestrebt werden sollen, sei es der Digitalpakt, sei es das Startchancenprogramm, wo genau in diese Richtung gedacht wird. Ich muss ein bisschen immer daran denken, wie der ehemalige Ministerpräsident Kretschmer auch gesagt hat, so wenn er könnte, würde er die Verbeamtung abschaffen, was ja auch so ein häufig diskutiertes Inhaltsfeld ist, jetzt mal davon ausgenommen, ob das relevant ist. Und er meinte, ja, selbst als Ministerpräsident habe ich nicht diese Möglichkeiten, das zu tun. Und da ist ja die Frage, wo passiert es denn dann, dass entschieden wird oder nicht entschieden wird? Und warum wollen wir nicht noch mehr auch mutig diesen Austausch gehen, der Föderalismus ja eigentlich auch als die Idee hat, voneinander lernen und auch die besten Ideen durchkommen zu lassen? Ich würde nämlich sagen, dass der Föderalismus ja an sich gar nicht das Problem darstellt, sondern gerne mal vielleicht diese deutsche Haltung, Dinge auszuprobieren und zu erkennen, dass andere Dinge vielleicht besser laufen. In der Corona-Zeit hatten wir die Dynamik, dass jedes Bundesland eigene Lösungen probiert hat. War das sinnvoll? Ich glaube, im Nachgang können wir sagen, nein, es war nicht sinnvoll, da nicht gebündelt dran zu gehen. Und gleichzeitig, gerade im Bereich der Möglichkeiten, wie kann man eigentlich Schulen neu denken, gibt es ja auch Bundesländer, die wahnsinnig viel Positives machen, und sich zu fragen, warum lernen wir da nicht von Sachsen, eines der stärksten Bundesländer im Bereich Bildung, was sie anders machen und warum können wir nicht davon lernen?
Also voneinander lernen ist immer eine gute Idee. Jetzt hast du vorher schon kurz angesprochen die Schulpreisschulen und du sagst, das sind meistens Schulen, die sich die Transformation leisten können. Natürlich macht es auch Sinn, auf die Schulpreisschulen zu schauen und sich zu überlegen, was haben die anders gemacht und was funktioniert davon. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir immer auf Leuchttürme schauen und nicht schaffen, dass aus den Leuchttürmen dann auch ein Lichtermeer wird. Das heißt, dass wir es in die Breite bekommen. Was können Schulen aus deiner Sicht sofort umsetzen, auch ohne Budget, für mehr Bildungsgerechtigkeit? Soll ja nicht immer das Geld der Grund sein, warum Dinge sich nicht verändern können.
Das ist natürlich auch etwas, was unsere Arbeit sehr prägt. Wir versuchen natürlich auch den Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten, Ideen geben, an denen man sich orientieren kann. Eine Vision zu haben, ist ja das, was alle sagen. Und dann kann man natürlich auch auf diese Schulen schauen. Der Transfer ist natürlich die Frage. Was heißt das für uns als Schulsystem? Wie wollen wir das ansetzen? Und egal, mit welcher Schule man dann auch spricht, diesen Prozess gemacht hat, war es ja auch der Mut, in eine Veränderung gehen zu wollen. Und das ist ja auch das, was jede Schule als ersten Schritt für sich entscheiden kann. Und da sind wir an der Stelle natürlich auch und die Lobbyisten der jugendlichen Beteiligung. Das muss natürlich in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und den Schülern passieren, mit den Eltern vielleicht oder mit anderen Beteiligten an der Stelle zu verstehen, was ist hier eigentlich unser Auftrag, unser Ziel für den Ort, auf dem wir uns befinden, in dem Sozialraum, in dem wir uns befinden. Wer ist da beteiligt? Und dann zu sagen, wir probieren es mal aus. Und die Herausforderung ist dann gerade in diesen Schulen, die wenig Ressourcen haben, dass man sagt, das schaffen wir nicht, wir haben diese Ressourcen nicht, sondern da die Erwartung kleiner zu halten, wo können wir denn erstmal auch Informationen sammeln? Wie wissen wir eigentlich, wo gerne Schüler lernen und arbeiten? Wie wissen wir eigentlich, wie es denen geht? Das fehlt ja manchmal und dann diese große, den Berg der Transformation in kleinere Teile brechen und zu merken, ah, das haben wir geschafft und das ist schon eine gute Grundlage für die nächsten Schritte. Und da braucht es mutige Schulleitungen, mutige Lehrkräfte, es braucht so ein paar, die sagen, wir kriegen das hin. Manchmal nehmen wir als extern diese Rolle ein des Ermutigens, aber das muss kein externer sein, sondern man kann sich auch als System versuchen, Mut zuzusprechen.
Jetzt ist ja vielfach die Ursache, warum Schulen sich auf den Weg machen, ganz einfach die, dass der Handlungsdruck zu groß wird und dass sie sehen, sie müssen sich verändern, weil sie sonst die Aufgabe nicht mehr bewältigen können. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass unser Schulsystem sich nicht einfach so von heute auf morgen umkrempeln lässt, sondern dass es ein Transformationsprozess ist, der Zeit braucht, der viel Energie braucht, der Mut braucht, wie du schon gesagt hast. Wenn Schulen auf euch zukommen, wie geht's ihr da vor? Wie unterstützt ihr Schulen?
Ja, also das, was ich gesagt habe, ist natürlich auch etwas, wie wir arbeiten. Eine Bestandsaufnahme ist wahnsinnig wichtig, sie sachlich zu bekommen, aber auch mal zu den einzelnen Personen zu horchen. Ich habe gesagt, das System kennt meistens auch viele Lösungen. Es ist auch wirklich eine vermessene Vorstellung, dass wir als Externe, als Organisation wissen, was das Beste für jede Schule ist, sondern aus unserer Erfahrung heraus, so Veränderungsprozesse zu begleiten, wissen wir, viel steckt im System. Einmal Interviews führen, vielleicht mit kritischen Stimmen, auch in einem Kollegium. Was für Themen bringen Sie denn rein? Das zu clustern, das zu reflektieren mit einer Gruppe, die das verändern möchte und zu verstehen, dass es hier kein Top-Down-System werden darf, sondern im Gegenteil vielleicht auch die eigenen Kurs anzupassen. Und so könnte es ganz konkret werden, dass man erste Lehrkräfte, die etwas umsetzen wollen, mal was anders machen wollen, sei es vielleicht der Umgang mit Medien, sei es eine Art und Weise des Pädagogischen, zu unterstützen und den Kolleginnen die Chance zu geben, das zu beobachten, das zu begleiten, zu hospitieren, selbst intern auch erstmal zu schauen, ist das ein Weg, den wir gehen wollen. Da gibt es Möglichkeiten, das zu entwickeln und dann, ich kann es nicht häufig genug sagen, auch die SchülerInnen als Ressource wahrzunehmen, die wollen Veränderungen, die wollen gute Bildung haben, die haben Ideen, wenn es auch um Lebenswelt geht. Am Ende ist es ja auch der Auftrag, dass es besser wird für die und dass die was lernen. Und da gibt es ganz viel an der Stelle, wie man die auch in die Entscheidung mit reinholen kann.
Jetzt ist es ja so, dass wir viel über Medienkompetenz, über Partizipation, über Future Skills und Ähnliches diskutieren. Aus deiner Praxiserfahrung, welche Formate funktionieren denn wirklich gut und was klingt auf dem Papier besser, als es am Ende ist? Ich habe ein Zitat von dir gefunden, wo du sagst, es irritiert dich, dass wir in der Bildungsbubble häufig über Kollaboration, über Feedback, über zeitgemäße Methoden diskutieren, aber dann trotzdem eine Stunde lang Frontalunterricht oder Frontalbeschallung bieten. Also was wirkt und was sind bloß schöne Worte?
Was uns in der Arbeit auffällt, ist, Daten zu sammeln. Und der ist vielleicht auch, also wir haben einen eigenen Fragenkatalog entwickelt, was wir relevant finden. Aber es gibt ganz viele Angebote, frei zugänglich. Und am Ende kann man auch überlegen, was interessiert uns. Und den offen zu besprechen und zu interpretieren mit den Leuten, die es betrifft. Wie gehen wir damit um? Was macht das? Das auch zu reflektieren, das vielleicht in eine Vision zu gießen, hat am meisten bewirkt, hat sogar emotional Sachen aufgebrochen. Also wir sitzen in Runden von diversen Kolleginnen zusammen, schauen auf eine Auswertung einer Frage, eines Fragebogens und fragen uns, was machen wir damit? Und auf einmal ist das der Impuls, über Bildung vielleicht wieder zu sprechen. Wir hatten auf einmal die Momente, dass Lehrkräfte sagen, mir fehlt auch das Arbeiten und das Diskutieren an der Bildung selber. Es ist so ein Alltagsmechanismus in vielen Köpfen drin. Und das nochmal zu hinterfragen, warum mache ich diesen Job hier, kann auf einmal auch wieder bei Leuten was in Bewegung bringen, die auch lange Zeit gesagt haben, ich bin frustriert oder ich stagniere und ich will das nicht mehr. Und ich glaube, sehr viele Begrifflichkeiten, Initiativen machen echt tolle Sachen. Und wir können uns auch immer neue Buzzwords ausdenken, was eigentlich eine Schule braucht und irgendwas mit Future und allem drum und dran. Das ist alles, kann man alles machen. Ne? Die Generik funktioniert da gut. Aber letztendlich ist es doch immer das Gleiche. Wir müssten die Menschen in irgendeiner Form dazu bringen, einmal in einem Raum zu äußern, wer bin ich hier, was will ich eigentlich und wie kommen wir dahin? Und egal, mit welchem Ziel wir da reingehen, wir merken es immer wieder, wenn wir mit Schulen arbeiten, es hat ganz grundlegende menschliche Herausforderungen, auch in der Konstellation einer Schule. Auch das sind Menschen, die zusammenarbeiten, die man vielleicht auch klären muss. Und deswegen funktionieren auch manche Ideen nicht, die rein skalierbar sind und hier ist ein Leitfaden und setzt das mal um, weil es niemals diese Herausforderung der Situation vor Ort anspricht, die manchmal verzahnt sein kann. Und da lohnt es sich dann tatsächlich zu überlegen, mit welcher Methode können wir das machen. Und manchmal ist es so, dass man auch innerhalb der Schule sich Leute raussucht, die neutral sind, die überlegen können, ich nehme hier die Rolle der Moderation mal ein. Und dass man so eine Art Methodendisziplin aufweist, dass man überlegt als Schule, mit welchen der vielen Schuleentwicklungsprogramme Programme und Ideen wollen wir uns hier eigentlich ansetzen und jedes Land hat ja auch nochmal eigene Angebote an der Stelle. Das ist ja auch so, dass es an den Angeboten meistens nicht scheitert oder an den Ideen, sondern wirklich an der Frage ist, wie gehen wir diesen Prozess an und sind wir auch ehrlich dabei, dass vielleicht Ergebnisse bei rumkommen, die wir gerade nicht wollen. Also soll es auch ein Prozess sein, der auch vielleicht das Ergebnis offen hat, das anders ist als das, was eine Schulleitung oder dieses Gremium für sich hat. Und diese Ehrlichkeit ergibt sich dadurch, dass man einfach mehr Stimmen zulässt.
Jetzt hat mir vor einigen Monaten eine Lehrkraft aus Nordrhein-Westfalen, aus einer Schule, die wir als Brennpunktschule bezeichnen würden, obwohl ich den Ausdruck nicht wahnsinnig gerne mag, gesagt, bei uns geht Überleben über Didaktik. Was heißt das? Lehrkräfte fühlen sich aus den unterschiedlichsten Gründen überfordert und das kann man auch gut nachvollziehen, warum das so ist. Und jetzt kommt dann auch noch die Schulleitung und sagt, wir wollen einen Schulentwicklungsprozess anstoßen und da wird noch mehr von mir verlangt. Was hilft aus deiner Erfahrung Lehrkräften am meisten im Umgang mit dieser wachsenden Komplexität, die es gibt und auch mit diesem wachsenden Druck, der ja zweifelsohne da ist?
Ich kann das jetzt auch mehr persönlich nur beantworten. Ich habe an so einer Schule gearbeitet, wo mir die Schulleitung genau dieselben Worte gesagt hat. Und ich weiß am eigenen Leib, was das bedeutet, wenn der Unterricht verspätet anfängt, wenn die Lernzeit 15 Minuten beträgt in einem 45-Minuten-Takt. Ich fühle diese Antwort sehr, weil es einfach wirklich hart ist. Und ich habe auch mit diesen Menschen gesprochen und ich tue es auch regelmäßig. Die Frage ist, was bleibt als Alternative? Möchtest du in diesem System arbeiten, wo du weißt, dass es weder den Kindern noch dir gerade gut tut? Und ich glaube, das ist der Ursprung der Frage, wie kommen wir hier weiter? Und das müssen sich die meisten selbst eingestehen, dass wenn sie unzufrieden sind, und das sind die meisten in diesen sogenannten Brennpunktschulen, dass ein Weiter-so wirklich keine gute Lösung ist. Es zermürbt das komplette System. Und wenn es auch nur um eine Entlastung geht, es ist aber einfach schwierig, Zahlen zu erfüllen, was Unterrichtsstunden angeht, was Noten angeht und dann zu überlegen mit Druck und wenig Ressourcen, wo wollen wir hin? Und da heißt es, seid ein Kollegium, seid geeint und sagt, wir wollen so nicht weitermachen. Ich glaube, die Kollegien, die genau diesen Schritt gehen, eine Stimme zu finden, zu sagen, wir wollen hier wieder was für unsere Gesundheit als auch für die Gesundheit der SchülerInnen machen, die kommen da raus. Und ich kann das auch wirklich nur jeder Schule empfehlen, die sagt, das geht so nicht weiter. Setzt euch zusammen und sagt, wie soll es denn weitergehen? Und wenn es auch einfach nur die Idealvorstellung ist von, wir wollen in einer Schule leben in 5 Jahren, die lebenswert ist, die immer noch Herausforderungen hat, aber wo wir sagen, da gehe ich gerne hin, ich weiß, warum ich das mache. Am Anfang steht diese Vorstellung von einem gemeinsamen Bild, das muss einmal ausgesprochen werden. Und dann, wie gesagt, gibt es Mittel und Wege und man sollte sich auch trauen, danach zu suchen, Partner zu finden. Es gibt Organisationen wie uns, es gibt aber auch ganz viele andere Länder, Kommunen oder andere Initiativen, die da Vorschläge machen können und dann ist der Weg eigentlich auch begehbar.
Du hast es ja sehr treffend formuliert, indem du gesagt hast, weiter so ist keine Lösung und ich glaube, das bringt es sehr gut auf den Punkt, weil es ist weder für die Lehrkräfte eine Lösung noch für die Schülerinnen eine Lösung. Jetzt habt ihr ein Schulentwicklungsprogramm, das heißt, wir gestalten Schule. Ich glaube, das läuft noch bis Ende 2026. Was sind dort eure Ziele? Was setzt ihr dort konkret mit Schulen um und wo stehen eure beteiligten Projektschulen heute? Also seht ihr eine Entwicklung?
Bei Wir gestalten Schule, das ist eins von vielen Schulentwicklungsprogrammen, die wir bei Education Moi haben, steht da im Vordergrund, dass wir vor allem, wie wir gesagt haben, die Jugendlichen eine sogenannte WGS-Gruppe, Wir gestalten Schule-Gruppe dazu gut haben und das mal mit den Schulen auch wirklich existiert haben. Wie geht das genau aus? Was bedeutet das? In diesem Fall haben wir dann vor allem innerhalb der Schulen Strukturen anstoßen können, die auf diese Arbeit beruht. Das sind auch wirklich dann nicht immer die großen Sachen. Also nicht jede Schule, die dort ist, hat dann sofort den Schulpreis im Blick, aber dass die diese Zufriedenheit für sich erlangen, sagen, das ist besser geworden. Wir haben hier Veränderungen gesehen. Das ist es eigentlich genau das, was wir erreichen wollen. Und wir sind ja auch im Bereich von der Metropolregion Rhein-Neckar unterwegs. Und da sind ja auch wahnsinnig große Herausforderungen, was diese Superdiversität angeht, die wir angesprochen haben. Wir versuchen verstärkt auch Eltern einzubeziehen. Wir benennen das Zukunftsbuffet. Das heißt, wir wollen auch über neue Formate des informellen Austausches überlegen, wie kriegen wir denn Eltern wieder auch in die Schulgemeinschaft zurück? Die Schulfamilie ist groß, aber Eltern wird immer als Elternarbeit bezeichnet. Und der Begriff ist sinnbildlich für das, wie es meistens gesehen wird. Und zu sagen, okay, innerhalb von diesem Schulentwicklungsprogramm zu sagen, es zu einer Kooperation zu machen, auch den Lehrkräften zu vermitteln, mit welchen Erfahrungen kommen eigentlich die Eltern dahin, welche Erfahrungen haben sie mit Behörden gemacht in Deutschland und wie kommen wir wieder auf einen gemeinsamen Nenner, zu verstehen, dass auch Sprachbarrieren von Anfang an dabei sein können, aber die auch zu überlegen und anzugehen, das sind Schwerpunkte innerhalb dieser Programme, neben halt auch anderen Formen der Partizipation, vor allem der Jugendlichen.
Jetzt hast du das Zukunftsbuffet angesprochen, da habe ich noch eine Frage dazu, weil das ist mir in der Vorbereitung auch aufgefallen. Also das ist eine Methodik, die ihr entwickelt habt, um gezielt Eltern mit ins Boot zu holen, weil in der Schulgemeinschaft gibt es ja nicht nur Lehrkräfte und Schülerinnen, sondern die Eltern spielen auch eine zentrale Rolle. Wie genau läuft so ein Zukunftsbuffet ab? Und hast du Tipps für Schulen, die sich schwer tun, die Eltern mit ins Boot zu holen und diese zusammen Arbeit, jetzt bin ich wieder beim Begriff Arbeit, aber mit den Eltern verbessern wollen, gerade auch mit Eltern, die sonst vielleicht nicht so gut erreichbar sind?
Also es wünschen sich ja alle genau zu dieser Frage die zauberhafte Antwort, macht es so und alle Probleme sind gelöst.
Ja, aber
und
Feenstaub funktioniert halt in den meisten Fällen nicht.
Ich habe auch noch keine, unabhängig. Der wo sich die Schule befindet, ist das ein Thema meistens. Und auch wenn vielleicht mehr Beteiligung ist, kommen andere Probleme. Ja, also es gibt einen Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen in diese Richtung denken. Und die Idee und auch da der Begriff des Buffets dahinter. Bekannte von mir haben das Format gemacht an der Universität, vor allem für den interkulturellen Austausch, der über Essen stattfindet. Ich lerne jemanden kennen, indem die Person das Essen mitbringt, das sie mit Heimat oder mit ihrer Identität verbinden. Und wir haben uns überlegt, wie können wir denn neue Wege finden, auch wieder diese Beziehung aufzubauen, weil letztendlich ist ja sehr viel Beziehungsaufbau. Wenn wir uns Hattie anschauen, dann sagt er, dass der höchste Hebel ist Beziehung. So, und das Gleiche gilt aber auf allen Ebenen, die wir führen, beruflich oder sonst wo. Und die Beziehung zu den Eltern könnte zum Beispiel da sein, dass dieses Interesse erstmal symbolisiert wird. Wir wollen hier euch haben, so wie ihr seid. Auch mit eurer Identität, und das kann zum Beispiel durch Essen repräsentiert werden. Und unser Modul und unsere Idee dahinter ist, das als Einladung informell auszusprechen, dass dieser Austausch entsteht, und das dann aber begleitend auch zu machen für einen Austausch innerhalb eines Workshops für gemeinsame Ziele, um da wieder auch in Vertrauensaufbau zu gehen und Beziehungsaufbau, und das könnte dann anschließend die Schule übernehmen. Also meine Empfehlung in Kurz für Schulen ist, überlegt euch außerhalb von es ist meine Arbeit, wie kann ich denn eigentlich den Eltern auch neue Angebote machen, die vielleicht dann auch passend sind zur Arbeit? Und da kollidieren ja einfach Arbeitsmodelle, muss man sagen. Ich verstehe es natürlich, dass die wenigsten Lehrkräfte dann in ihrer Freizeit oder nach der Schulzeit noch abends das machen wollen. Und das tun ja sogar einfach die meisten. Aber dann zu sagen, wenn ihr auch diese Zeit macht, überlegt euch, wie kann ich das denn fördern, dass die anderen sich auch abgeholt fühlen? Und eine unserer Antworten ist, probiert es doch mal mit diesem menschlichen, informellen Seid willkommen. So, und fühlt das und versucht das zu vermitteln.
Aber dieses Zukunftsbuffet ist ja etwas sehr Schönes. Nicht umsonst sagt man ja auch, Liebe geht durch den Magen, weil natürlich beim Essen Menschen zusammenkommen, sich unterhalten, sich austauschen und sich besser kennenlernen und besser verstehen lernen. Und da sind wir auch bei einem weiteren Sprichwort, das da heißt, gemeinsam sind wir stark. Was sollten denn aus deiner Sicht Verlage, Schulen, Politik, NGOs gemeinsam anstoßen, um echte Teilhabegerechtigkeit zu schaffen?
Ich finde das eine sehr herausfordernde Aufgabe, auch in meiner Rolle als Externer in einer Bildungsorganisation, weil wir jetzt seit vielen Jahren auch das System begleiten und man sieht unendlich viele Konferenzen, Formate, wo mehr und mehr Stakeholder zusammenkommen und so Lippenbekenntnisse von man müsste doch mal äußern. Und wenn ich jetzt sage, wir brauchen mehr davon, dann kann ich das auch nicht mit hundertprozentiger Ehrlichkeit sagen, weil ich auch natürlich merke, das kann noch nicht alles sein. Ich glaube aber, und das ist noch etwas, was wirklich ausbaufähig ist, das komplette System ist noch wahnsinnig in Silos unterwegs, die nicht aufgebrochen werden und sieht gar nicht, was an Ressourcen da ist. Und das hat sich ein bisschen geändert, seitdem es zum Beispiel im Digitalpakt einen Austausch zwischen Kommunen und Schulen gab, in denen technische Bedarfe gesammelt werden. Und ich habe vernommen, dass da ein besserer Austausch herrscht. Er ist aber nicht standardisiert. Manche Schulen haben Glück mit ihrer Kommune und ihrer Schulbehörde. Bei anderen ist es halt anders. Es ist noch nicht irgendwie professionalisiert, einen Austausch und Ressourcen in diese Arbeit reinzugeben. Und wenn man mit dieser Frage auf das Bildungssystem schaut, dann ist auch der Austausch zwischen der Ausbildung der Lehrämtler an der Universität und dann zum Beispiel im Seminar auch noch silohaft und es gibt wenig Austausch. Und die Frage ist, warum sehen wir das immer so getrennt, so behördlich und versuchen nicht auch einfach häufiger zu überlegen, diese Idee von man lernt voneinander auch schon innerhalb der Bildungskette weiterzuführen und nicht jeden seine eigene Suppe brauen zu lassen. Und das braucht aber dann auch diese extra Ressourcen für diesen Austausch. Das wissen wir. Wer mehr Leute dabei hat, da muss die Kommunikation auch geklärt werden. Und das fehlt einfach. Und da braucht es vielleicht doch diese Idee von, okay, wir wollen alleine für das Vernetzen dieser Strukturen Ressourcen ermöglichen. Also was lernen wir aus wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Beispiel? Die akademische Welt produziert so viele gute Erkenntnisse und am Ende schauen wir nach Niedersachsen, dann wird das abgeschmettert von einer gesellschaftlichen medialen Reaktion, wo es jetzt zum Beispiel um das Thema ging, der Veränderung des Dividierens in Grundschule. Und da ist auch die Frage, Ist das überhaupt gescheitert oder ist das gescheitert oder ist es schwierig geworden, weil von Anfang an nicht genug miteinander auch verzahnt worden ist, was Interessen von Eltern sein könnten oder ähnliches? Und da braucht es, glaube ich, mehr auch neues Denken im Bereich von, lasst uns nicht in unserem stillen Kämmerlein sagen, das sind Erkenntnisse, das machen wir jetzt, sondern was ist der Raum, der Sozialraum, Schule eigentlich, wer ist daran beteiligt und wie kriegen wir es hin? Am Ende heißt es ja auch, man braucht ein Dorf, um jemanden zu erziehen und groß werden zu lassen. Ja gut, dann muss auch das Dorf in irgendeiner Form repräsentiert werden in dieser Sache.
Jetzt hast du vorhin was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, man müsste doch. Und ich glaube, wir wissen tatsächlich relativ gut, was wir eigentlich müssten, weil da gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, Konzepte gibt es Ende nie. Es gibt Hetty und Co., die uns sogar sagen, was die Hebel sind, die wirksam sind. Ich persönlich mache die Erfahrung, dass ich in unterschiedlichsten Zusammenhängen immer wieder bei Podiumsdiskussionen am Podium sitze und das Gefühl habe, ich rede mit immer denselben Menschen über immer dieselben Dinge. Aber wie kommen wir eigentlich vom Reden ins Tun? In Österreich gibt es gerade die Diskussion, die Volksschule, also Grundschule würde man in Deutschland sagen, auf 6 Jahre zu verlängern. Und die politische Reaktion der anderen Partei darauf war, naja, wir werden sicherlich nicht die Erfüllungsgehilfen bei der Zerstörung des Gymnasiums werden. Jetzt sagt uns die wissenschaftliche Evidenz, es macht nicht wirklich viel Sinn, die Kinder mit 10 Jahren in unterschiedliche Bildungswege zu schicken. Aber die ideologisch geprägten Meinungen dazu sind so tief verwurzelt, dass wir eigentlich theoretisch wüssten, was richtig wäre, es dann trotzdem nicht machen und sehr viel reden, aber nicht ins Tun kommen. Was sind denn so einfache Tricks, um mal vom Reden ins Tun zu kommen?
Große Probleme und meine Antwort. Ich glaube, ich möchte mal ansetzen an das Thema dieser Podiumsdiskussion und damit fängt es ja schon an. Wen laden wir denn ein und mit wem sprechen wir? Und das schließt zurück an dieser Silo-Diskussion an. Jetzt geht es natürlich darum, nicht zu sagen, das ist ja auch der Trend gewesen, in jedem Podium dann einen einzigen Schüler, eine Schülerin als Token dabei zu haben. Jetzt sag mal ganz schnell noch deine Meinung dazu. Und das ist ja etwas, wo wir sagen müssen, ja gut, das ist ja keine ehrliche Partizipation an der Stelle, um dann am Ende doch wieder mit denselben Leuten zu reden. Deswegen überlegen wir auch zum Beispiel, wie kann man eine Jugendbeteiligung, eine Jugendkonferenz planen? Und das geht dann nur mit den SchülerInnen selber. Ist natürlich wahnsinnig aufwendig, aber das ist natürlich das Handeln. Und jetzt zurück auf deine Frage zu kommen, wie kann man in das Handeln kommen? Wir müssen einfach dieses Interesse rund um Bildung einfach wichtiger machen. Es ist ein Randerscheinungsbild, dieses Thema. Man kann damit nur verlieren, auch als PolitikerInnen, und selten gewinnen. Und das ist ja eine Sache, die wir auch in jeder Rolle oder ähnliches versuchen können umzusetzen. Wie viel Interesse gebe ich denn als Teil dieser Gesellschaft der Frage hin, was sind deine Antworten auf Bildung? Und wir haben ja mehr als genug Wahlen. Und es ist einfach zu selten die Frage oder relevant, was deren Antworten sind. Und in deiner Situation steckt ja auch noch was anderes. Eine gewisse Feindlichkeit gegenüber Wissenschaftlichkeit und überhaupt auch dem Vertrauen, dass wir Erkenntnisse haben. Und das wird ja nur stärker erodiert aktuell, weil ja gerade wir in einem System leben, wo diese Partizipation noch nie da war. Wir haben von Anfang an ein System aufgebaut, das gehörig sein muss. Und so langsam wird das aber in Frage gestellt. Und da ist ja das genau die Antwort. Wir müssen das umändern. Wir müssen auch den Leuten wieder die Möglichkeit geben, dass Partizipation bedeutet, ich kann auch was verändern und dann habe ich auch vielleicht ein anderes Verhältnis zu anderen Meinungen und wie ich damit umgehen kann, aber das tun wir ja nicht. Also all diese Fragen, die wir gerade als Probleme erörtern, sind die Quittung dafür, dass wir von Anfang an kein partizipatives, kein wissenschaftlich fokussiertes System haben, sondern ein gehöriges und das sagen ja dann auch ein Richard David Precht. Wir sind in einem Bildungssystem von damals, von vor 100 Jahren. Und da sagen wir alle das Gleiche. Da müssen wir diese Veränderung schaffen, indem wir dann halt an den Grundfesten der Frage stellen, wer darf mitgestalten im Bildungssystem und warum dürfen es nicht auch die Menschen, um die es geht, selber.
Julian, jetzt haben wir viel über deine Arbeit bei Education Y und über Bildung gesprochen. Jetzt habe ich zum Schluss noch 3 ganz persönliche, kurze Fragen an dich. Was denkst du, wenn du den Satz hörst, wenn du dich genug anstrengst, kannst du alles erreichen?
Da ist eine Kernwahrheit dran, dass wir schon sehr, wenn es um Selbstwirksamkeit geht, auf sehr viel erreichen können und jeder für sich auch seinen Ideen hinterhergehen muss. Gleichzeitig würde ich das nicht den Menschen sagen, die an einer Hauptschule sind oder in ähnlichen Schulformen, dass man alles werden kann. Das stimmt einfach nicht. Es gibt immer noch die Illusion von einer Leistungsgesellschaft und eigentlich ist das ein tolles Ziel, wo wir hin sollen. Es sollte jeder, wenn er leistet, alles erreichen und jede. Und das sollte eigentlich ein schönes Mantra werden für das Bildungssystem, dass wir dieses Versprechen umsetzen können.
Vielleicht nochmal nachgefragt, weil ich kann mich erinnern, bei unserer Veranstaltung hat Elmar Malfalani auch gesagt, früher gab es, egal in welcher Gesellschaftsschicht man war, den festen Glauben daran, dass Bildung ein Aufzug nach oben ist. Und das ist vielfach verloren gegangen. Erlebst du das auch?
Man kann schlecht dem Aladdin eh widersprechen an der Stelle, aber da ist es leicht zu sagen, das stimmt. Vor allem, weil auch es ein Scheinerfolg ist, dass auch das Zertifikat alleine es ist. Also wenn wir uns rein nach dieser Habitus-Theorie über anschauen müssen, was muss man eigentlich noch mitbringen, um erfolgreich zu sein? Und das ist dann das soziale Kapital, das Ganze drumherum. Und da muss man einfach sagen, da sind wir nicht ehrlich an der Stelle, wie viel damit zusammenhängt. Und man könnte ja auch sagen, es gibt doch Studienprogramme, das kann sich jeder bewerben. Nein, weil die meisten das gar nicht wissen, weil sie gar nicht wissen, was eigentlich an Unterstützungsmöglichkeiten da ist. Und das wird immer so aus einer Brille von, ich habe es ja gekonnt, dann können es die anderen auch gesprochen. Und das sage ich auch als Arbeiterkind an der Stelle, dass es wahnsinnig anstrengend ist, erstmal zu verstehen, wie die Regeln eines Systems sind. Und wenn man dann aufsteigen will und die nicht kennt, das ist von Anfang an unfair. Und da müssen wir dann auch immer sagen, hinterlassen wir eine fairere Welt oder eine unfairere, wenn wir es auch selbst reingekommen sind und wollen wir es wirklich, dass andere die Chance haben, wollen wir Macht abgeben und wollen wir Macht teilen. Und das ist, glaube ich, etwas, was dem Kern unterliegt.
Jetzt stell dir mal vor, du hättest die Möglichkeit, in jedem Lehrerzimmer in Deutschland ein Plakat aufzuhängen. Jetzt weiß ich, dass Plakate die Welt nicht verändern, aber sie regen zum Denken an. Was würde auf diesem Plakat draufstehen?
Gib Verantwortung ab.
Und zum Schluss noch eine tatsächlich persönliche Frage. Gab es einen Moment in deiner Berufstätigkeit, der dich besonders bestätigt hat in dem, was du machst?
Ja, auch gar nicht so lange her, aber das ist vor allem gerade in meinem Gedächtnis so lebhaft, hat mir ein ehemaliger Schüler auf LinkedIn eine Nachricht geschrieben mit den Worten, hallo Herr Michels, ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern können. Und er hat Bezug darauf genommen, dass es schwierig war in der Schule, aber er es dann geschafft hat für sich. Er hat jetzt einen Job im Sales und ihm war es wichtig, mir nochmal zu schreiben, dass er die Kurve bekommen hat, dass es ihm gut geht. Und das hat mich wahnsinnig bewegt, weil es mir zeigt, dass ich eine wichtige Beziehung für ihn war, dass es ihm so wichtig war, mir das zu schreiben und aber auch, dass es ihm irgendwie ermutigt hat. Und es ist relevant, weil gerade Lehrkräfte so selten die Wirkung ihrer Arbeit erfahren, was sie positiv und manchmal vielleicht auch negativ in Menschen auslösen. Und sich auch dieser Verantwortung mal bewusst zu sein als Vorbild, und das ist, glaube ich, auch nochmal super prägend. Und da hatte ich jetzt einfach das Glück, dass mir das gesagt worden ist. Und ich wünsche es einfach auch allen Lehrkräften zu verstehen, dass sie wirksame Menschen in unserer Gesellschaft sind und dass sie wahnsinnig positiv damit umgehen sollen und auch verständnisvoll für die Jugendlichen, die man so schnell eine Schublade von anstrengend und ADHS oder was auch immer man schnell einer Generation andichtet, aber zu sagen, auch die haben es nicht leicht. Ich möchte nicht in dieser Welt gerade nochmal mit dem Druck, der bei Social Media ist, aufwachsen und ziehe meinen Hut vor dieser ganzen Generation, dass sie es irgendwie managen. Und deswegen diese ein bisschen auch die Demut, dass wir alle ähnliche Themen haben bei uns, auch die Jugendlichen schon sehr früh mit 16 entscheiden müssen, was will ich eigentlich im Leben machen? Man verlässt mit 15, 16 vielleicht dann Hauptrealschule und muss schon einen Plan haben. Den hätte ich nicht gehabt. Also ja, also da gibt es viel und diese Wirkung und wie wir uns gegenseitig beeinflussen, auch kollegialer Natur, das sollten wir im Herzen mittragen.
Julian, danke für deine Zeit und die spannenden Einblicke in eure Arbeit bei Education Y. Hat mich gefreut zu erfahren, wie ihr Schulen ganz konkret unterstützt, vor allem auch dort, wo die Herausforderungen besonders groß sind. Danke fürs Dabeisein.
Vielen Dank für den Podcast.
Mehr zu diesem Thema findet ihr auch in unserem Whitepaper zur Superdiversität. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst, und hört gerne auch in die anderen Folgen rein. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.